Den Predigtext wollen wir heute hören aus dem Epheserbrief, und zwar aus dem Kapitel 4, die Verse 11 bis 15. Paulus schreibt: Er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Wir wollen beten und ihn ehren mit Lied und stehen dazu auf. Vater, wir stehen an diesem Fest vor diesem Wunder, vor diesem Geschenk deiner Gemeinde. Du hast uns deinen Sohn gegeben, du hast uns deinen Geist geschenkt, und jetzt dürfen wir in einer ganz besonderen, eindrücklichen Weise verbunden sein mit deinem Sohn. Er das Haupt, wir die Glieder, gehören zu deiner Gemeinde. Danke. Danke für diese Stiftung, danke für diese Setzung, danke für dieses ganz besondere Geschenk. Und wir danken dir, dass du uns damit geadelt hast, dazugehören zu dürfen zu den Deinen. Und jetzt wollen wir leben, so wie du das willst, gelenkt durch dich, so wie du es möchtest, das Tun, das Lassen, so wie du es sagst. Und da brauchen wir immer und immer und immer wieder neue Orientierung, Wegweisung, Korrektur, Ermutigung, Klarheit durch deine Worte. Gib sie uns auch heute Morgen. Deswegen sind wir hier. Wir warten auf dich in deinen Worten. Und wir danken dir, dass wir dir zusingen dürfen, dass wir dich ehren dürfen, dass wir dich groß machen können. Dich, den einzigen, lebendigen, wahrhaftigen, den Gott, dem alles gehört, alles dient, auf den alles zuläuft. Wir beten dich an. Und wir danken dir, dass du alle Geschehnisse auf dieser Welt in deiner Hand hast. Du siehst deine weltweite Gemeinde mit all ihrer Herausforderung, auch all ihrer Not, all ihrer Bedrängnis. Du siehst dein Volk Israel, du siehst auch unser Land. Und über all dem bist du am Wirken mit Gerechtigkeit, mit Barmherzigkeit, mit Wahrheit und Gnade. Dank sei dir dafür. Und auch unser kleines persönliches Leben und diesen kleinen Ort, diese Gemeinde mit all dem, was hier geschieht, dürfen wir dir, dem Haupt der Gemeinde, Jesus, ans Herz legen. Kümmere dich um jedes deiner Glieder auch an diesem Ort. Wir bitten dich ganz besonders auch für die vielen Kinder, die in diesen Tagen hier in unserem Haus sind, dass du ihnen wohltust, indem du selbst in ihr Leben hineintrittst. Hab von Herzen Dank dafür, dass wir so vor dich kommen dürfen, dass du uns einlädst, in deiner Gegenwart zu sein und zu leben, dass du uns Zugang gibst zu dir und dass wir deswegen auch an diesem Tag mutig vor deinen Thron kommen können und dich anbeten und dich ehren dürfen. Amen.
Hat sie das auch irritiert, dass es mitten im Lied plötzlich x-mal heißt? Und man genau hinguckt und hinhört und hinstarrt und denkt, wann kommt das Signal, wann ist x-mal vorbei, wie oft denn, immer und ewig, x-mal, das ist ungewöhnlich, das so zu formulieren und dann in dieser Schleife zu hängen, aber das ist symptomatisch, das ist irritierend, x-mal, das ist im Grunde genommen unser Thema heute Morgen, denn x-mal ist von der Einheit die Rede gewesen. die Einheit der Gemeinde Jesu, die Einheit der Gläubigen, die Einheit von allen, von Juden und Christen, von allen, die an ihn glauben. Aber zu sehen ist von der Einheit nur wenig. Wir haben Evangelische Allianz, das war schon mal ein Versuch. Wir haben die Ökumene, das war auch ein Versuch. Wir haben die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die ACK, noch ein Versuch. Wir reden viel über die Einheit. Der Trend geht aber in die andere Richtung. Bei all den Bemühungen um Einheit, das ist zumindest unser Eindruck im Augenblick, geht es immer mehr auseinander, außer wenn man alles verschweigt, was trennt. Dann hat man für einen ganz, ganz kleinen Moment den Eindruck, es könnte so etwas wie eine Einheit geben. Und schon ist es wieder vorbei. X-mal, immer wieder, immer und ewig, könnte man sagen. Gestern haben wir etwas gehört von diesem langen Warten auf Pfingsten, jahrhundertelang mit diesen Verheißungen zu leben und zu warten. Irgendwann muss es doch so weit kommen. Irgendwann haben wir es doch und dann haben wir es. Das war gestern, das war Pfingsten. Jetzt stehen wir an diesem Punkt, wo wir sagen könnten, jetzt sind wir ganz nah dran. Jetzt geschieht etwas vollkommen Neues. Jetzt müsste sich alles verändern. Wir haben gehört von einem neuen Menschen, ein neues Herz, ein neuer Adam. Jahrhunderte des Trostes und der Vertröstungen sind vorbei. Jetzt ist das da, worauf sie gewartet haben. Tatsächlich aber müssten wir sagen, da war Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Was kommt nun nach Pfingsten? Das ist irritierend, weil sich das auch x-mal wiederholt. Nach Pfingsten kommt 24 maximal, 24 Trinitatis-Sonntage. Das ist schon ein bisschen ermüdend. 24 Sonntage nach der Dreieinigkeit. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Bußtag, Ewigkeitssonntag, erster, zweiter, dritter Advent und das Ganze von vorne. Was ist denn jetzt eigentlich anders geworden durch Pfingsten? Pfingsten scheint ja ein gewisser Abschluss zu sein. Und wenn wir jetzt diese 2000 Jahre zurückschauen, dann müssten wir sagen, ja, x-mal haben wir schon gemacht, x-mal gehört, x-mal diese Dauerschleife erlebt, inklusive 24 Sonntage nach Trinitatis, aber was ist denn wirklich neu geworden? Die Idee mit der Gemeinde Jesu ist ja wirklich genial gewesen, aber ist sie auch zu dem geworden, was wir gedacht, was geplant war? Hat da wirklich etwas Neues angefangen? Und was war da wirklich so bahnbrechend in diesen 2000 Jahren? Eigentlich könnte man sagen, es war doch eher ein Fehlschlag, eine Enttäuschung. Die Geschichte läuft genauso miserabel weiter wie vorher. Israel war schon eine große Enttäuschung, könnte man sagen. Die Gemeinde Jesu, die Kirchengeschichte, eine riesengroße Enttäuschung bis heute. Gemeinde ist eine Enttäuschung. Und die Geschichte entwickelt sich immer mehr zu einem religionsgeschichtlichen Flop, wo wir den Eindruck haben, andere kriegen das irgendwie besser hin als wir. Bei allen Bemühungen. Ich will ja nicht allzu oft von dem Desaster und Fiasko sprechen, aber irgendwie ist das schon mehr als ein Flop, was wir hier immer wieder vor uns haben. Die Frage also, was ist wirklich so neu, so anders, so besonders geworden? Und darum fangen wir noch einmal ganz von vorne an, am Pfingsten. Bei dem, was da geschehen ist und was davor gewesen ist, nämlich, das war ja zunächst einmal ein riesengroßes Chaos. Karfreitag war ein Chaos, ein Aufruhr in Jerusalem, endete mit einer Hinrichtung der einen Gestalt, den sie für ihren Messias gehalten haben. Das ist irritierend. Das war so nicht vorgesehen, auch von den Jüngern Jesu nicht. Jesus, die einen, die ihn für einen Unruhestifter halten, die anderen für einen ganz besonderen Lehrer und manche für den verheißenen Messias. Und dann endet er am Kreuz, stirbt einen grauenhaften Tod. Das kann nicht der Messias gewesen sein, das war irritierend. Dann kommt Ostern, das war eigentlich noch chaotischer, denn an Ostern war auch noch der Leichnam verschwunden. Leichname haben in ihrem Grab zu bleiben. Da gehören sie hin. Das Grab aber war leer. Er war nicht auffindbar, er war einfach verschwunden. Und dann ein Toter, der nicht mehr da ist, ist noch beunruhigender und irritierender als ein Lebender, der mal kurz verschwindet. Dann folgen 40 Tage, in denen der angeblich Tote, der angeblich Auferstandene, immer wieder erscheint in Jerusalem. In einem verschlossenen Haus in Galiläa am See Tiberias, auf dem Weg nach Emmaus in Bethanien, dann von 500 Brüdern auf einmal wurde er gesehen. Dann kommt die Himmelfahrt, mit der erklärt wurde, warum er nun zwar da ist, aber nicht mehr zu sehen ist. Also lauter Dinge, die irritieren und die man irgendwie wirklich erklären muss, um das noch glauben zu können, um das zu verstehen, um das auch bezeugen zu können. Jemand, der zwar da ist, aber nicht gesehen werden kann. Das ist sehr, sehr sonderbar. Und dann kommt Pfingsten, Schavuot im Jüdischen, ein sehr, sehr wichtiges Fest in Israel. Und an diesem Tag geschehen noch einmal sehr sonderbare Dinge. Da sind die Menschen zusammen, sie hören die Predigt, sie erleben Feuerzungen, sie reden in verschiedenen Sprachen, die sie vorher nie gesprochen, auch nie verstanden haben, plötzlich verstehen sie. Da kommen an einem einzigen Tag 3000 Menschen zum lebendigen Glauben an diesen Messias, an diesen Jesus, der gekreuzigt, gestorben, auferstanden und aufgefahren ist und nicht zu sehen ist. Das alles ist sehr, sehr aufregend und sehr geheimnisvoll und sehr irritierend. Und was danach kommt, das lesen wir in der Apostelgeschichte. Die Taten der Apostel, so heißt ja dieses Buch ganz offiziell, nicht Apostel, also nicht die Geschichte der Apostel, sondern die Taten der Apostel, das, was dann nun geschehen ist. Die Frage, was haben die Apostel denn nun eigentlich gemacht? Nach Pfingsten. Und das ist wieder irritierend, denn die Theologen, die Ausleger halten diese Apostelgeschichte nun eher für ein Sammelband von losen, unzusammenhängenden, übertriebenen, zum Teil hysterischen Geschichten und Berichten von wenig glaubwürdigen Zeugen. Es wird also nicht besser, haben wir den Eindruck. Es ist immer noch sehr, sehr irritierend. Obwohl der Schreiber Lukas gerade das so sehr betont hat, wie präzise und wie pedantisch und wie akribisch, das ist sein Wort, wie akribisch er diese Berichte gesammelt, geprüft, zusammengenommen hat und für absolut glaubwürdig gehalten hat. Und viele ahnen nicht, wie wichtig diese Apostelgeschichte ist für den Übergang zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Was ist denn nun eigentlich daraus geworden? Aus Jesus, dem Gekreuzigten, den Gestorbenen, den Auferstandenen, den Aufgefahrenen. Was ist daraus geworden von all dem, was man nicht sehen kann? Denn das, was dabei herauskommt, das ist nun wie ein dicker roter Faden, der sich durch die ganze Geschichte hindurchzieht, verfolgen lässt. Ein roter Faden, der ganz am Anfang der Bibel beginnt und bis zum Ende der Bibel reicht. Durch die ganze Geschichte Israels hindurch, eigentlich kein roter Faden, sondern ein dickes rotes Seil, das sich da langsam bildet aus verschiedenen roten Fäden, die erst einmal verwoben werden müssen, erst einmal gefunden werden müssen, verstanden werden müssen. Die ganze Geschichte von Abraham an muss jetzt noch einmal ganz neu definiert werden, ganz neu verstanden, erklärt werden, dass Abraham nicht der Vater Israels ist. Das ist irritierend. Das hat die damals schon irritiert, sondern dass Abraham der Vater der Glaubt, der Gläubigen ist. Der Vater des Glaubens ist, der Vater Israels, das ist eigentlich nochmal ein anderer, das ist eher Jakob oder Isaak. Aber Abraham ist nochmal etwas ganz anderes. Der Vater aller Gläubigen aus allen Völkern, das war eine hochexplosive und sehr, sehr irritierende Aussage. Dass auch das Gesetz vom Sinai nicht das Maß aller Dinge war, dass es nicht einmal gerecht macht, wie sie gedacht haben, sondern dass das erst der Sünde die Dynamik verleiht. Das führt erst mitten hinein in diesen Abgrund. Es erlöst uns nicht. Und das alles zusammen ergibt nun dieses dicke, rote Seil, diese Trasse, die man nun sehen kann, die sich immer mehr zueinander verwirbt. Zum ersten Mal sehen sie nun diesen roten Gang durch die Geschichte. Und dann sagt Paulus im Epheserbrief, Dafür braucht man erleuchtete Augen des Herzens, man braucht einen Geist der Weisheit und der Offenbarung, ist wörtlich Epheserbrief, um diesen roten Faden mitten in all diesen irritierenden Vorgängen überhaupt sehen zu können. Dafür braucht man diesen Geist der Weisheit, der Offenbarung und der Wahrheit, auch den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und, jetzt sind wir bei unserem Abschnitt, dafür hat er Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer eingesetzt, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, um aus diesem irritierenden Chaos herauszufinden, die Linie zu finden, die Schnur, das Seil zu finden, um die Wahrheit zu finden, die in losen Fäden schon zu sehen war, aber noch keine Einheit war. Und im Zentrum stehen nicht die Apostel und Propheten und Evangelisten und Lehrer und Hirten, sondern im Zentrum steht dieser kleine Satz, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Das war die größte und wichtigste Aufgabe nach Pfingsten. Diesen Weg, diese Klarheit, diese Wahrheit nicht nur zu erahnen, irgendwie zu spüren, da war doch was, da ist doch irgendwas, sondern diese Wahrheit auch aussprechen zu können, formulieren, predigen, verkündigen zu können. Die ganze Schrift, Gesetz, Propheten, Psalmen, alle Arten der Heiligen Schrift mussten vollkommen neu gedeutet und verstanden werden. Man war immer davon ausgegangen, dass da ein strahlender König kommen wird, der Messias, der alles umkrempeln wird, der wird die Heiden aus dem Land treiben, der wird Israel auf den Sockel setzen, der wird dafür sorgen, dass Israel ganz neu zu strahlen beginnt und die Heiden spielen eigentlich keine Rolle mehr. Das war der Gedanke. Die Römer werden vertrieben, der Kaiser ist verschwunden, die Besatzer sind weg, die Feinde Israels, all die nervigen Gestalten sind raus aus diesem Spiel. Und dann kommt was ganz anderes. Er hat den Kaiser nicht vertrieben, die Römer nicht vertrieben, die Feinde nicht vertrieben. Er hat nichts überwunden, könnte man sagen. Nichts von dem, was da war. Doch, er hat etwas überwunden. Etwas ganz, ganz anderes. Und viel Wichtigeres, er hat die Hölle und den Tod und die unsichtbare Welt und die Mächte und die Gewalten, die hat er zuerst überwunden, Kolosser 1. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Wenn man erleuchtete Augen des Herzens hat, dann kann man das sehen, sonst nicht. Es ist etwas geschehen. Und er hat nicht allein sein Volk Israel erlöst, sondern er hat sich auch den Völkern, den Nationen, den Verachteten zugewandt. Auch das war irritierend, das war so nicht gedacht, nicht vorgesehen. Das gilt ja nicht nur für die Guten und die Frommen und die sich bemüht haben aus den Nationen und Völkern, sondern das galt auch und gilt nach wie vor allem für die Sünder, für die Gefallenen, die Ausgestoßenen, den Verlorenen, den Törichten und Geringen, den Taugenichtsen. Für die ist er plötzlich da. Das muss man erst mal verstehen und durchschauen und annehmen können. Das stellt alles auf den Kopf. Es kamen immer nur die Guten und die Frommen in den Himmel. Das denken ja immer noch viele. Nur die Besten, nur wer sich bemüht, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Das ist immer noch ein Satz in der deutschen Aufklärung. Das sitzt so tief, das sitzt so tief. Und alle anderen sind aus dem Spiel. Und Jesus sagt nein. Und die Bibel sagt nein. Und die Apostel sagen nein. Es ist ganz, ganz anders gekommen. 1. Korinther 2 sagt Paulus, es ist gekommen, wie geschrieben steht, Jesaja 64, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und jetzt haben wir einen wunderschönen Satz. Es gibt auch ein Lied dazu. Das heißt, alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. Das ist Abraham. Alle dürfen Vater zu Gott sagen, die an Jesus als Retter glauben. Aber das muss erst erklärt werden. Wen das meint, wer dazugehört, das muss erst einmal verstanden werden. Da mussten unzählige Fragen und Probleme neu gelöst werden. Das ganze Alte Testament, Gesetz, Propheten, Psalmen, neu, wir könnten sagen, interpretiert werden. Und wir sehen das an Paul, wir ahnen das bei Paulus, wie er vor Damaskus von seinem Gaul da fiel und dann innerhalb weniger Sekunden begriff, wir haben alles falsch gedacht. Wir haben alles falsch gedacht und falsch geglaubt und falsch erwartet. Und das muss jetzt alles neu gedacht werden. Und wenn wir das so sehen, dann ahnen wir, was das für ein Umtrieb war in diesen Tagen, Wochen, Monaten nach Pfingsten, bis das geordnet war, verstanden wurde, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und die Heiligen, da neigen wir natürlich dazu zu sagen, ja, das sind wir ja alle. Wir sind die Heiligen. Ist doch klar. Nein, das ist nicht so klar. Am Anfang waren die Heiligen ausschließlich erst einmal das Volk Israel, dann die, die aus dem Volk Israel an Jesus, an den Messias glaubten. Das waren die Heiligen. Und das ist für uns ganz wichtig, das noch einmal zu sehen, dass es immer um diese Besonderheit geht, nicht nur des Volkes Israel, sondern besonders auch der messianischen Juden. Das sozusagen die Wurzel, die uns trägt, in besonderer Weise, dass das der Kern ist, von Anfang an. Wichtig bis heute, diese messianischen Juden, die Wurzel, die Heiligen der Urgemeinde, da können wir sagen, das ist die absolute Königsklasse von allen. Königsklasse. Das ist diese Urgemeinde in Jerusalem innerhalb der Gemeinde Jesu. Wir Christen aus Nationen, wir haben die Gemeinde Jesu nicht erfunden. Wir stellen das immer so dar, als wären wir die Entdecker von Gemeinde Jesu. Stimmt ja überhaupt nicht. Sondern die messianische Gemeinde in Jerusalem, die haben die Gemeinde zuerst nicht erfunden, aber durch den Heiligen Geist auf den Weg gebracht. Da wurde ein Fundament gelegt. Paulus beschreibt das später. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als weiser Baumeister. Einen anderen Grund kann niemand legen als der, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Was das für eine geistliche und intellektuelle Höchstleistung war, die wir bei Paulus sehen, das ist mehr als Nobelpreis verdächtig. Also der Erste, der diesen Preis verdient hätte, wäre ein Apostel Paulus. Königsklasse. Königsklasse, weil er das so deutlich verstanden und formuliert hat, auch für sein eigenes Volk. Ich lese einmal ein paar Verse aus Römer 9, wo er schreibt, die Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da Gott ist, über alles gelobt in Ewigkeit. Da sagt Paulus etwas sehr Interessantes und zugleich Irritierendes, denn er sagt, was ihnen alles gehört. Das ist eine ganze Reihe in der Aufzählung, was ihnen alles gehört. Aber eines gehört ihnen nicht, nämlich Jesus. Da sagt Paulus nicht, dass der gehört ihnen auch, sondern da sagt er, der kommt aus ihnen her. Aber Jesus gehört nicht ihnen. Alles andere davor, ja, aber Jesus, Gott über alles, kommt aus ihnen hervor. Aber da haben wir mehr als nur Israel. Fundament ist Jesus. Und wenn Jesus in seiner Person, in seiner Bedeutung, in seinem Wirken, in seiner Wahrheit nicht eindeutig dasteht, nicht eindeutig verkündigt wird, dann bricht dieses ganze Gebäude, auf das wir heute zurückschauen, von dem wir ein Teil sind, in sich zusammen. Ohne dieses Fundament haben wir nichts mehr von all dem. Und genau das erleben wir tatsächlich. Genau das erleben wir. Wie immer mehr zerbricht, wie immer mehr diese Einheit auch wieder verloren geht, erleben fast wöchentlich massive Kirchenspaltungen Und die Ursache ist sehr, sehr klar erkennbar. Da ist Jesus nicht mehr drin. Da ist Jesus nicht mehr drin. Das Zentrum des Glaubens, das Ziel des Glaubens, der Grund des Glaubens ist nicht mehr drin, spielt keine große Rolle mehr. Das Ziel des Glaubens verliert sich in irgendeinem Nebel. Warum? Weil Jesus peinlich ist? Weil es peinlich ist, so von Jesus zu reden? Von Christus schon noch, von so einer Funktion, aber von Jesus zu reden? Da werden Luftschlösser gebaut ohne ein tragendes Fundament. Das ist die eigentliche Katastrophe, in der wir heute leben. Die permanent geschieht. Viel schlimmer als jede Klimakatastrophe, dass Jesus, das Heil der Welt, nicht mehr sichtbar ist. Auch in seiner Gemeinde nicht mehr sichtbar ist. Und die Einheit, von der wir reden, wo Jesus verkündigt wird, ist nur da, wo wir ihn in unserer Mitte haben. Der Jesus, der in der ganzen Schrift bezeugt wird. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht? Da ist ganz sicher nicht gemeint, dass da ein wenig Heil verloren geht. Sondern da kommt diese Ahnung, dass alles, was wir in Jesus haben, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, alles für viele wieder verloren geht. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, sagt Jesus. Ganz wichtiger Satz. Wer an mich glaubt, so wie die Schrift sagt, so wie die Schrift von mir redet, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das ist Pfingsten. Und diese Einheit war von Anfang an der wichtigste Angriffspunkt des Teufels, ja keine Einheit zuzulassen. Es gibt noch eine irritierende Stelle, die hat mich schon immer irritiert. Nämlich, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ich habe im Vorlauf einen großen Teil der Apostelgeschichte nochmal gelesen, weil ich das so spannend fand. Epheserbrief, Hebräer, Römer, Apostelgeschichte, das muss man mal an einem Tag von morgens bis abends immer wieder sich vornehmen und lesen, weil man dann erst merkt, was da für eine schöne explosive Kraft drin steckt. Nämlich Apostelgeschichte 6, die Wahl der 7 Armenpfleger. Und wenn Sie das dann noch einmal lesen, da ist dieser Siegeslauf der Apostelgeschichte ein Erfolg, ein Triumph nach dem anderen. Die Jünger über die hohen Priester und Schriftgelehrten, was da alles ist, ein Sieg nach dem anderen. Und dann kommen diese Armenpfleger plötzlich da rein, wo man sich fragt, was sollen eigentlich die da mittendrin? Das hat mich irritiert, weil dieser merkwürdige Zoff zwischen hebräischen und griechischen Judenchristen da auftaucht, weil die angeblich die griechischen Witwen bei den täglichen Mahlzeiten übersehen wurden. Dann werden 7 Männer gewählt, berufen, die einen guten Ruf haben und voll Heiligen Geistes sind. Die sich jetzt um Suppenküche und Brötchenspieren kümmern, das ist so jetzt meine Formulierung. 7 Männer voll Heiligen Geistes, die sich nun um so ein, darf man das sagen, Frauenfrühstück? Die Frauen, die würden mir aufs Dach steigen, wenn die Männer jetzt kommen würden und sagen, wir machen das jetzt. Das kann man nur, wenn man voll Heiligen Geistes ist. Also sind die Frauen ja auch, gar keine Frage. Nein, es geht um was anderes. Das ist doch eine Vergeudung von geistlichem Potenzial, diese 7 Männer sozusagen zu ordinieren und sie dann für die täglichen Mahlzeiten einzusetzen. 2 von diesen Männern, voll Heiligen Geistes, kennen wir sogar mit Namen und Geschichten, nämlich Stephanus, der eine, und Philippus. Und das ist deswegen noch irritierender, weil Stephanus keine Tische stellt, keine Brötchen schmiert, Philippus auch keine Gulaschkanone aufstellt und für die Witwen sorgt, sondern dass beide etwas vollkommen anderes machen, als sich um die Mahlzeiten von griechisch sprechenden Witwen zu kümmern. Die machen was ganz anderes. Haben Sie das schon mal gemerkt? Die kümmern sich um keine einzige Witwe. Da müssen wir ja fragen, was soll dieser Abschnitt in Apostelgeschichte 6? Woher kommt das? Was machen sie? Sie kümmern sich um die griechisch sprechenden Judenchristen, nicht um die täglichen Mahlzeiten, nicht um nörgelnde Witwen. Dahinter steckt etwas anderes. Denn es ging, wenn ich das richtig sehe, nicht um irgendwelche Witwen in Jerusalem, die da beim Frauenfrühstück übersehen worden sind, sondern es ging um die Juden aus der Diaspora. Also die vielen Juden, die zu den Festen nach Jerusalem kamen. Und das waren sehr, sehr viele. Man spricht da von Hunderttausenden, die da aufkreuzen. Die kamen irgendwo aus Ägypten, aus Babel, aus Rom, aus Kyrene, aus Kleinasien, aus irgendwelchen Gegenden. Die sprachen auch kein Hebräisch mehr, die sprachen Griechisch, die waren weit entfernt. Die waren nicht aus der Zerstreuung zurückgekehrt. Die waren einfach geblieben, wo sie waren, in Ägypten, in Babel, also bei den verhassten Feinden, in der Welt. Und die haben den Eindruck erweckt, dass es ihnen anderswo viel besser gefiel als in Judäa und als in Jerusalem. Und deswegen waren sie alles andere als willkommen. Das waren die Abtrünnigen. Das waren die, die noch immer in ihrer Witwenschaft lebten. Da haben wir einen neuen Begriff, der in der Bibel immer wieder vorkommt, nämlich die Abtrünnigen, die nicht da sind, wo sie hingehören, nämlich bei ihrem lebendigen Gott, da, wo er wohnt. Bis dahin galt das ja. Das waren die, die die Pharisäer als das Volk vom Lande nannten. Das waren die, die ahnungslos waren, die mit dem Gesetz nicht viel anfangen konnten. In Psalm 1 werden sie so auch benannt und von den Pharisäern so ausgelegt, nämlich die nicht Tag und Nacht über die Tora, über das Gesetz nachdachten, sondern die auf Wegen gingen, wo die Sünder gingen und die da saßen, wo die Spötter saßen, nämlich da, wo sie nicht hingehörten. Das waren die aus der Diaspora, die in der Witwenschaft noch lebten, und um die kümmerte sich nun ein Stephanus. Und wenn Sie es weiterlesen, dann sehen Sie das. Er kümmert sich um diese Leute, die aus diesen Gegenden kommen, die Libertiner, die Kyrenäer, die Alexandriner, die aus Zilizien und Asien. Warum? Damit sich die Apostel um das Wort kümmern können. Und um das Wort kümmern heißt nicht nur das Wort verkündigen, sondern dieses Wort zu ergründen, tief hineinzugehen in dieses Wort. Wir könnten fast sagen, da entsteht nun das schriftliche Neue Testament. Zumindest in Grundzügen wird es hier nun gebildet. Da können wir es nachvollziehen, fast mit Händen greifen, wie hier etwas ganz Neues entsteht. Philippus ganz ähnlich, auch er hat nichts mit vernachlässigten Witwen zu tun, sondern ihn finden wir zunächst predigend in Samaria und dann auf der Straße nach Gaza. Er kümmert sich um einen äthiopischen Finanzminister und er tauft ihn. Er tauft ihn hinein in die Einheit des Leibes Christi. Und er hätte ihm jetzt sagen können, und jetzt kommst du heim. Heim nach Jerusalem, da wo du hingehörst, sagt er aber nicht, sondern zieh im Frieden deinen Weg. Und wo du bist, da ist der Herr auch. Wo du bist, da ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also nicht ein Ersatztempel für Jerusalem, nicht ein kleiner Tempel, so ein Tempel zum Mitnehmen sozusagen, sondern das ist der Tempel, das ist der neue Tempel. Der ist viel wichtiger, viel größer als der Tempel von Jerusalem. Und das darf nun ein Kämmerer aus Äthiopien, ein Kämmerer aus dem Morgenland erleben. Und aus all dem entsteht nun etwas sehr, sehr Besonderes. Da entsteht auch ein Brief an die messianischen Christen in der Zerstreuung, ein genialer Brief an die Hebräer. Und das muss man gelesen haben, diesen Brief an die Hebräer. Das ist garantiert eines der Ergebnisse aus Apostelgeschichte 6, wo es heißt, es ist nicht recht, dass wir für die Mahlzeiten sorgen und darüber das Wort Gottes vernachlässigen. Und für diese Leute gilt besonders, was in Jesaja 54 verheißen war. Fürchte dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden. Schäme dich nicht, denn du sollst nicht zum Spott werden, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der in aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau und die Frau der Jugendzeit. Wie könnte sie verstoßen bleiben? Spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Nun gehören sie, wo immer sie sind, und wir sind noch immer bei messianischen Juden, noch immer bei der Urgemeinde, aber es gilt nun, wo immer sie sind nun wieder Königsklasse. Sie gehören dazu. Sie sind eine Einheit, ob sie in Jerusalem sind oder in Rom oder irgendwo in dieser Welt. Sie gehören nun zu dieser Königsklasse. Die Einheit ist da in Jesus. Es gibt keine Zweiklassengesellschaft mehr unter den Judenchristen in Israel und außerhalb von Israel. Jetzt seid ihr der Tempel des Heiligen Geistes, unabhängig von dem Ort. Ich lese noch einmal, jetzt Hebräer 12, einen kleinen Abschnitt. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Es ist auch irritierend, dass wir plötzlich wieder ganz am Anfang der Bibel landen, bei Abels Blut. Aber das ist ein anderes Thema für sich. Das können wir heute Morgen nicht genauer anschauen. Wir haben also Juden und Judenchristen. Wir haben eine messianische Gemeinde in Jerusalem und eine in der Diaspora. Und jetzt kommt noch eine ganz neue Truppe dazu. Jetzt kommen auch noch die Heiden dazu. Die überhaupt kein Anrecht hatten, dazu zu kommen. Und da spielt nun Abraham eine große Rolle, der Vater des Glaubens. Darauf muss verwiesen werden, dass Abraham ja kein Israelit war. Der hat von Israel noch nie was gehört. Dass Abraham keine Tora besaß. Er wusste auch nichts von der Tora, hat keine Ahnung gehabt. Das Einzige, was Abraham kannte und wusste, war, was Glaube bedeutet. Abraham, ein Mann aus den Heiden, aber er weiß, was Glaube bedeutet und dass ihm der Glaube zu Gerechtigkeit gerechnet wurde. Und das fängt nun noch einmal neu an. Paulus, ganz wichtig, Römerbrief, Galaterbrief, er sagt, das hat nie aufgehört, dieses Prinzip, durch Glauben gerecht zu werden. Und darum muss man dahin zurück, zu diesem Vater des Glaubens. In ihm, jetzt in Jesus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1, wer ist hier gemeint? Wieder könnten wir sagen, natürlich wir. Nein, Paulus sagt sehr deutlich, die wir zuvor auf Christus gehofft hatten. Epheser 1, Verse 11 und 12. Wir aus den Heiden, wir haben nie auf Christus gehofft. Darum sagt Paulus, wir, die wir zuvor auf Christus gehofft haben, wir sind auch zu Erben eingesetzt worden. Wir, die wir nicht zuvor auf Christus gehofft haben. Wir müssen doch mal diesen ganz anderen Weg sehen. Auf der einen Seite, wir haben schon gesehen, Römer 9, die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, Bundesschlüsse, Gesetz, der Gottesdienst, Verheißungen, die Väter und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, ist einmal denen gehört dieser ganze Reichtum, Sie werden Erben genannt, sie haben zuvor auf Christus gehofft, wir dagegen nicht. Aber dann kommt dieser große Wechsel, Epheser 1, Vers 13. Da sagt Paulus plötzlich nicht mehr wir, sondern da kommt dieser ständige Wechsel zwischen wir und ihr. Und jetzt sagt er in Vers 13, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit nun gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, entstanden, Apostelgeschichte 1 bis 5 und dann auch durch Paulus. Da ist nun das Evangelium von unserer Seligkeit auch unter den Heiden klar erkennbar. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 3, durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht. Das heißt, was hier in Epheser 3 auch davor und danach steht, davon hat niemand etwas gewusst. Niemand. Riesengeheimnis. Das war nicht zu erwarten. Deswegen war das so irritierend. Nun ist es kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist. Wem? Seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist, nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißungen in Christus Jesus sind, durch das Evangelium. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Und es klingt schon fast an, Römer 11, ganz am Ende, oh, welch ein Reichtum, wo man merkt, Paulus kann das nicht mehr in Worte fassen. Das bringt ihn buchstäblich aus der Fassung, weil es zu groß ist. Unfassbar, unglaublich. Eine vollkommen neue Sicht. Und das ist die eigentliche Höchstleistung, geistlich, intellektuell, wenn man das so sagen darf, dass man auf solche Dinge erst einmal kommen muss, sie erst einmal sehen muss, verstehen muss und dann auch noch predigen darf. Wie soll man das predigen, wenn man das nicht verstanden hat? Der Glaube aber durch die Predigt kommt und nicht anders, nur durch die Predigt. Das gilt vor allem für uns Heiden. Der Glaube kommt aus dem Wort, aus der Predigt. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und nun steht Jesus da. Und alles dreht sich um ihn in seiner Gemeinde. Und nie darf er irgendwie verschwinden, unsichtbar werden, uns aus dem Blick geraten, uns aus dem Sinn geraten. Und schon gar nicht aus der Verkündigung geraten. Jesus, der Grund, der Einzige, der schon gelegt ist, Jesus, der Gekreuzigte, Jesus, von dem die Schrift spricht und wie sie von ihm spricht. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und die Frage, ist die Einheit noch zu erreichen? Wenn wir dieses ganze Chaos anschauen, gibt es diese Einheit noch, wenn wir sagen müssen, zu erreichen ist sie nicht mehr, aber sie ist schon da. Also all diese Kämpfe, diese Bemühungen, diese Formulierung, wir müssen zur Einheit kommen, Einheit hier und Einheit da. würde ich sagen, schaut doch hin, wo sie ist und worin sie besteht. Ich habe manche Geschwister kennengelernt, egal ob das Evangelische waren, Freikirchliche waren, Charismatiker oder Erzevangelikale oder Katholiken oder von irgendeiner sonderbaren Gruppierung. Wenn Jesus in der Mitte ist, spielt der Rest keine Rolle mehr. Na, vielleicht ein bisschen, aber keine große. Wo Jesus in der Mitte ist, wo Menschen an Jesus Christus glauben, da haben wir längst diese Einheit. Die Christenheit hat fast alles missachtet, was diese Einheit ausmacht, wofür Paulus und die Urgemeinde nicht nur gelebt, sondern auch gekämpft und gerungen und auch gelitten hat, was in vielen Kirchen und Gemeinden heute geschieht, ist das Gegenteil. Spaltungen. Paulus hat das gesehen. Andere haben das gesehen, dass das kommen wird, wenn man Jesus aus der Mitte herausnimmt. Paulus verkündigt nichts anderes als Jesus. Wir verlieren die Königsklasse, wenn wir Jesus verlieren. Oder aber wir halten sie fest. Wir bleiben dabei. Wir kehren zurück zu Jesus. Und das noch einmal zu sehen, dass auch Petrus ja nichts anderes sagt, damit will ich schließen, 1. Petrus 2, auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihn, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Und dann kommt Königsklasse. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und da sind wir mit drin, in der Königsklasse. Das sind wir, Christen, in der Einheit von messianischen Christen, von Heidenchristen. Und wir achten in besonderer Weise unsere messianischen Geschwister. Das ist die oberste Etage der Königsklasse. Aber wir gehören dazu. Wir gehören dazu. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, wenn wir nur ein wenig davon verstehen, was für ein Weg das war, von den Anfängen an durch die ganze Geschichte hindurch, bis zu deinem Tod am Kreuz und Grablegung und Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten und über die 2000 Jahre bis zu uns heute, dann können wir nur ahnen, was für ein unglaublicher Weg das war für dich, aber auch in der Kirchengeschichte, auch in denen, die sich treu an dich gehalten haben, bis hin zu uns, die du erreicht hast durch dein Wort, die du erreicht hast durch Menschen, die vor uns schon da gewesen sind. Und wir dieses große Geheimnis sehen dürfen, wie du durch dein Wort, durch die Predigt, durch die Verkündigung noch immer Menschen erreichst und sie zum lebendigen Glauben an dich kommen. Und dann auch alles anders, alles neu, alles lebendig werden darf. Und so dürfen wir vor dir sein, auch an diesem Morgen, noch nicht als die Letzten, aber als die, die dich heute ehren und dich anbeten und dich groß machen, weil du der Herr bist über allem. Und weil du in uns lebendig bist und wir mit dir leben und mit dir unseren Weg gehen dürfen und wissen, wo immer wir sind, da ist der Tempel des Heiligen Geistes, weil du dich an uns gebunden hast. Und mit diesem großen Geheimnis dürfen wir leben, wo immer wir auch im Alltag sind, dass du da bist, dass du uns erfüllst, dass du durch uns handeln willst und an uns handeln willst und dass deine Herrlichkeit mitten in dieser Welt immer gegenwärtig ist. Wir wollen dich darüber ehren, dir danken, dich anbeten und deinen Namen groß machen und uns freuen, dass wir zu deiner Königsklasse gehören dürfen. Dir sei alle Ehre. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.